Ja, eigentlich kann keiner mehr und jetzt kommt noch der Soziologe. Nicht? Ich sehe schon, wie alle innerlich zusammensinken. Jetzt wird es richtig hart. Ne? Ich muss mir auch, habe jetzt so mitbekommen, was ich vorher nicht wusste, dass euch eine wahrscheinlich doch intensive Organisationsentwicklungsdebatte bevorsteht morgen. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass ein Verband, dass die Grünen, Roten sozusagen Schwierigkeiten haben auszustrahlen, weil ich den Eindruck habe, dass die Zeit geradezu nach Grünen, Roten drängt. Ich habe zum Beispiel die Leipziger Degrowth-Konferenz vor Augen, 3000 Leute, die thematisch ziemlich nah an dem dran sind, was ihr macht. Und habe also eigentlich gute Hoffnung, dass zumindest die Themen, die ihr ansprecht und die ihr bearbeitet, dass die ziemlich zukunftsorientiert sind. Wenn ich das sage, muss ich dazu sagen, ich komme ja auch aus Thüringen. Nicht? Das scheint alles etwas anders zu sein, auch wenn ich nur Wahlthüringer bin und niemals Jenenser werden kann, sondern nur Jenaer bin und dazu noch fußballideologisch schwarz-gelb. Also, ja, das ist nun mal so. Ne? Es ist, wenn ich gewusst hätte, dass dieser Kongress einen Tag vor dem Derby ist, nicht, wo ich geistig normalerweise schon ganz woanders bin, hätte ich natürlich gar nicht zugesagt. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich weiß ja nicht, wie viele Blau-Weiße im Saal sind. Nicht? Also muss ich ein bisschen vorsichtig sein, taktisch. Außerdem, das ist jetzt aber der letzte Satz dazu, muss ich sagen, dass meine Frau seit den Vorfällen gegen Leipzig, gegen Leipziger Anhänger, die Fahne nicht mehr an den Balkon hängt. Ne? Das ist aber ein anderes Thema. Normalerweise würde sie das immer machen, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich bin gerne gekommen, weil ich tatsächlich der Meinung bin, und da komme ich zum Referat von Michael Müller zurück, dass wir so etwas erleben wie eine Zeitenwende. Zeitenwende, ich knüpfe direkt an Michael Müller an. Man muss sich nur vorstellen, der engste Berater von Donald Trump, Stephen Bannon, sitzt im Sicherheitsausschuss der USA. Das ist das Gremium, das letztendlich über den Einsatz von Atomwaffen entscheidet. Und das ist jemand, der aufgeschrieben hat, dass der Krieg als legitimes Mittel von Politik unterschätzt wird, rehabilitiert gehört. Nancy Fraser, eine sehr bekannte Sozialphilosophin, die bei uns zu Gast war in Jena, hat gesagt, wenn wir das überleben, direkt nach den Wahlen, dann haben wir Glück gehabt. Ich will nicht schwarz malen. Leuten wie mir wird ja oft vorgeworfen, wir seien Empörungssoziologen und würden sagen, immer alles furchtbar aufblähen und überzeichnen. Ich glaube trotzdem, dass an dieser Einschätzung tatsächlich etwas Wichtiges ist, auch wenn Donald Trump gegenwärtig durch Gerichte und anderes Grenzen gesetzt werden. Aber das, was sozusagen an verheerenden Entscheidungen bereits getroffen wird, also die Klimaleugnungspolitik sozusagen zur Regierungspolitik der USA, wo Obama gerade mühselig eine der vernünftigen Dinge, die Obama-Regierung gemacht hat, die Weichen in eine andere Richtung gestellt werden sollten. Das ist natürlich völlig verheerend und ist sozusagen an Destruktionskraft überhaupt nicht zu unterschätzen. Ich will in meinem Referat darauf eingehen, wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte. Ich kann nichts über Zukunft moderner Gesellschaften sagen, wenn ich nicht etwas darüber sage, wie Gesellschaften gegenwärtig sind, warum sie sich in einer bestimmten Richtung entwickelt haben, moderne Gesellschaften. Ich komme aber auch noch zur Zukunft. Ich will das in 5 Schritten machen. Ich will noch mal die These aufgreifen von der großen Transformation, die auch Michael Müller schon formuliert hat. Wir haben uns übrigens nur 2 Minuten abgesprochen. Ich werdet merken, dass sich einiges überschneidet, deshalb kann ich ein paar Daten weglassen. Es gibt meinen Vortrag, aber schriftlich, damit kann ich beweisen, nicht? Ich habe das vorher alles schon aufgeschrieben, ja. Ohne dass wir uns abgesprochen haben. Also ich will kurz auf diese These der großen Transformation eingehen, will dann erläutern, was historisch neu ist an der gegenwärtigen Umbruchssituation, greife da den Begriff der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise auf, sage dann drittens etwas zu neuen Herausforderungen und viertens zu Weichenstellungen, fünftens dann will ich schließen mit, wie ich meine, 5 Kernprojekten für, ich nenne es jetzt mal hilfsweise, demokratische Postwachstumsgesellschaften. Ich werde dann schon noch erklären, was ich damit meine. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben ein gewisses technisches Problem. Im Zeitalter von Industrie 4.0 passiert mir das dauernd. Ich habe einen PowerPoint vorbereitet, sollte ich alles nicht mehr machen. Den kann ich von hier aus nicht bedienen. Das heißt, wenn ich jetzt ab und zu mal die Hand hebe, dürft ihr nicht erschrecken. Das liegt jetzt nicht an irgendwelchen Zuckungen, sondern das ist das Zeichen, zur nächsten Folie zu gehen. Vielleicht können wir das schon mal probieren. Ah, nee, das ist okay. Ja? Okay, das klappt. Ja, wunderbar. Wenn ich merke, dass das zu anspruchsvoll ist in der nonverbalen Kommunikation, dann rede ich einfach weiter, ohne den PowerPoint weiter zu beachten. Den könnt ihr ja auch noch haben. So, das war jetzt aber genug der Vorrede. Zur ersten These. Meine These lautet, dass wir uns tatsächlich, moderne Gesellschaften sich tatsächlich befinden in einer großen gesellschaftlichen Transformation. Das Bestehende vergeht und es entsteht etwas Neues. Und das ist so, ob wir das wollen oder nicht. Diese Transformation ist bereits im Gange. Gesellschaften verändern sich fundamental. Michael Müller hat schon was dazu gesagt. Das heißt aber nicht, dass diese Transformation über uns kommt, schicksalhaft, sondern dass sie noch beeinflussbar ist. Das heißt, die Weichenstellung, in welche Richtung diese Transformation geht, die finden jetzt statt. Und deshalb ist es so ungeheuer wichtig, jetzt politisch zu intervenieren, sich zu engagieren. Übrigens spüren das auch viele Leute, nicht? Donald Trump hat ja eine schöne Gegenbewegung ausgelöst, unter anderem darin, dass viele junge Leute sich wieder in Parteien engagieren und einfach sagen, also jetzt ist eine Zeit, jetzt müssen wir irgendwas tun. Ja? Also wirklich Überschuss entsteht an Engagement und das zeigt, dass ein Bewusstsein dafür zu reifen beginnt, dass tatsächlich jetzt Einfluss genommen werden muss, um eine Entwicklung in eine ganz schiefe Richtung zu verhindern. Ich will noch mal auch erläutern, was Karl Polanyi, der auf der zur vorgehenden Folie zu sehen war, vielleicht können wir noch mal zurück zu Karl Polanyi. Haben wir ihn noch? Ja, da haben wir ihn noch. Gut. Karl Polanyi, Sozialwissenschaftler, Anthropologe und Sozialist. Prominenter Marx-Kritiker. Und das, was er in The Great Transformation entwickelt hat, 1944 geschrieben, war der Versuch zu erklären, wie es zum Faschismus gekommen ist. Und der Grundgedanke bei ihm ist, es hat eine Transformation eingesetzt, die wurde eingeleitet durch die gefährliche Idee, Gesellschaften könnten sich zu reinen Marktwirtschaften entwickeln. Reine Marktwirtschaften können nicht existieren, weil sie dazu tendieren, sogenannte fiktive Waren, nämlich die Natur, menschliche Arbeit und überraschenderweise auch das Geld, so zu behandeln, als seien es Waren wie jede andere. Und das ist falsch. Natur ist keine Ware. Menschliche Arbeit ist keine Ware. Die wohnt in einem Körper. Der Körper unterliegt Biorhythmen. Und das kann man nicht sozusagen vollständig in die Warenform zwingen. Und das Gleiche gilt übrigens auch fürs Geld. Das ist ja nicht nur Tauschmittel, sondern wenn mit Geld spekuliert wird, dann passiert was, was enorme Krisenpotenziale beinhaltet. So, und Polanyi analysiert jetzt, dass dieser Versuch, diese freie Marktwirtschaft, diese reine Marktwirtschaft durchzusetzen, zunächst dazu führt, dass Gesellschaften an sozialen Sicherungssystemen festhalten, die eigentlich überlebt sind. Spinham-Land-System, das war die Armenvorsorge im Feudalismus, wenn man so will, und Frühkapitalismus. Und dass dieser Versuch, der untaugliche Versuch der Konservierung, dann dazu führt, dass der Stoß der Durchsetzung der Marktkräfte umso radikaler ausfällt und dann eben Gegenbewegungen hervorruft, die eben nicht nur progressiv, sozialistisch, demokratisch sind, sondern die gewissermaßen eben auch die faschistische Ausprägung annehmen können. Er begreift den Faschismus sozusagen als Gegenbewegung gegen die Kräfte des Marktes und analysiert so die Krise von 1929-33, die ja tatsächlich in sehr unterschiedliche Entwicklungsrichtungen, haben wir auch so eine Weichenstellung, abzweigt. Wir haben den Faschismus in Kontinentaleuropa, wir haben den New Deal in den USA und wir haben die industrielle Demokratie in Schweden. Also drei höchst unterschiedliche Entwicklungspfade. Und ich würde behaupten, das wäre die Analogie, obwohl sich Geschichte nicht wiederholt, das müssen wir auch sehen, dass wir uns tatsächlich an einer solchen Weichenstellung wieder befinden. Das macht die Analogie zu Polanyi aus. Wie kann ich das begründen? Diese Analogie? Hier sieht man Folgendes. Man sieht einmal die Kurve des Wirtschaftswachstums und auf der anderen Seite die CO2-Emissionen. Und es ist nicht so richtig gut zu sehen, aber man kann es doch erkennen, in der Krise, in der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, wo das Wirtschaftswachstum sozusagen 2009 auch in der Bundesrepublik auf einem historischen Tiefstand ist, seit 45. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo auch die CO2-Emissionen absolut dramatisch zurückgehen. Ja? Also muss man etwas korrigieren, 2015 war das Jahr des Decoupling, da ist die Wirtschaft gewachsen in 21 Ländern und die Schadstoffemissionen wurden trotzdem reduziert. Dazu gehört auch Deutschland, hat sich inzwischen aber bereits wieder geändert. Ihr wisst, die CO2-Emissionen steigen. Hier sieht man das Ganze nochmal. Auf dem Tiefpunkt der Krise hat man ganz wenig zu sehen, einen absoluten Rückgang auch der CO2-Emissionen, auch wenn das nur ein ganz kleiner Ausschlag nach unten ist. Und als die Wirtschaft wieder anzieht, gehen auch die Emissionen wieder auf Rekordhöhe, nicht? Und man könnte es noch dramatischer sehen an etwas, was ich, neue Folie, was ich als Degrowth by Disaster bezeichne. Also nicht Wachstum durch Katastrophe. Das sind die Kurven für Griechenland und Portugal. Das sind die Länder, insbesondere Griechenland, die durch die europäische Austeritätspolitik in eine Krise im Dauerzustand getrieben wurden. Wäre ein eigenes Referat, Griechenland ist eine zerstörte Gesellschaft. Alles, was da passiert war, dagegen waren die Hartz-Reformen ein Kinderspiel, muss man sagen. Ja? Also eine dramatische Zerstörung von Gesellschaft mit dem Effekt, dass der Schuldenstand, der zu Ausbruch der Krise öffentliche Schulden im Verhältnis zum BIP bei 120% war, jetzt bei weit über 180% liegt, nicht? Man sieht aber, in diesen Gesellschaften sinkt der CO2-Ausstoß, nicht? Mit anderen Worten, das ökologisch Erwünschte wird durch ein ökonomisches Desaster erzeugt. Was will ich damit sagen? Das erklärt ein bisschen oder beschreibt ein bisschen den Begriff der ökonomisch-ökologischen Doppelkrise. Das historisch Neue an dieser Krisenkonstellation ist, ich spitze jetzt dramatisch zu, dass das wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Krisen, das wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Krisen im Kapitalismus, nämlich die Erzeugung von Wirtschaftswachstum, ich muss dazu hinzufügen, auf fossilistischer Grundlage, auf der Grundlage von Kohle etc., dass dieses wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Krisen gegenwärtig und in die Zukunft verlängert in eine Verstärkung, Vertiefung ökologischer Destruktionskräfte umschlägt. Das ist sozusagen Skylla und Charybdis. Bringen wir das Wirtschaftswachstum wieder in Gang in den bestehenden Ausprägungen und auf der bestehenden energetischen Basis, produzieren wir ökologische Gefahren in immer größerem Maßstab und haben wir kein Wirtschaftswachstum, dann wachsende Armut, Prekarität, Arbeitslosigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Daraus folgt, machen noch eine weiter, oder? Nee, das ist gut so. Daraus folgt, dass die früh industrialisierten Länder, die kapitalistischen Länder, die kapitalistischen Zentrumsländer, zu denen die Bundesrepublik gehört, im Grunde nur noch zwei Optionen verfolgen können. Ich spreche nicht über die Entwicklungsländer, ich spreche nicht über die sich über die sich nachholen industrialisierten Länder. Ich spreche nicht über die Länder, die abgehängt sind. Der globale Süden ist ja auch sehr differenziert inzwischen. Daraus folgt, wie gesagt, dass diese Länder, die früh industrialisierten Länder, nur zwei Optionen haben. Entweder es gelingt, Wirtschaftswachstum ökologisch und sozial nachhaltig zu machen, oder es muss gelingen, Gesellschaften ohne Wirtschaftswachstum auf demokratische Weise zu stabilisieren. Im letzteren Fall, könnten das dann keine kapitalistischen Gesellschaften mehr sein, weil Kapitalismus zumindest auf einem Akkumulationszwang beruht. Das Wirtschaftswachstum ist eher eine Folge. Man kann kapitalistische Herrschaftsverhältnisse auch lange konservieren bei schwachem Wachstum, das muss man auch klar sagen. Aber würde man sozusagen dauerhaft abkehren vom Wachstumspfad, würde man eine völlig neue Organisation von Gesellschaft brauchen. Das ist die Konstellation, in der wir uns befinden. Was bedeutet das an Herausforderungen, die wir gegenwärtig erleben? Ich spitze folgendermaßen zu. Das, was wir mit der Krise von 2008, 2009 erleben, ist das Ende dessen, was in der Diskussion gemeinhin als neoliberale oder marktgetriebene Globalisierung bezeichnet wird. Es wird in der Debatte oft so getan, als sei die Globalisierung alternativlos, als müsse sie immer in die gleiche Richtung gehen, als sei sie ein ökonomischer Sachzwang, dem man sich nur anpassen könne. Dieses übersieht, und da komme ich zu meiner Landnahmethese, ich will das jetzt nicht lange ausbuchstabieren, nicht? Wäre jetzt wieder ein eigenes Referat über kapitalistische Landnahmen zu sprechen, den theoretischen Background, will nur erwähnen, der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist, dass Kapitalismus sich nicht aus sich selbst heraus reproduzieren kann. Es gibt keinen reinen Kapitalismus, also ähnlich wie Polanyi zur Marktwirtschaft, nicht? Deshalb ist Kapitalismus expansiv und beruht darauf, dass er sich permanent ein nicht-kapitalistisches anderes einverleiben muss. Das macht die Expansionskraft aus. So, jetzt rückübersetzt auf die Globalisierung. Die Globalisierung, das waren Landnahmeprozesse. Das heißt, es wird aufgesaugt und auch zerstört, was nicht kapitalistisch ist. Das bedeutet aber auch, es gibt Grenzen der Globalisierung. Das Problem ist, dass zu lange, und ich sage das jetzt sehr zugespitzt, auch die Mitte-Links-Parteien, auch die sozialdemokratischen Parteien, etwas praktiziert haben, was Anthony Giddens in seinem dritten Weg formuliert hat. Es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen uns anpassen an die Dominanz der Märkte. Das war Giddens Botschaft. Das ist falsch. Polanyi im Hinterkopf, Landnahme im Hinterkopf. Das ist falsch. Märkte funktionieren nur, wenn sie sozial eingebettet sind. Und wenn die Marktexpansion die soziale Einbettung der Märkte zerstört, dann können auch Märkte nicht funktionieren. Können sie nicht. Und weil die marktgetriebene Globalisierung das soziale Fundament der Märkte zerstört, die soziale Einbettung von Märkten zerstört, gerät sie an Grenzen und ist als Wachstumsprojekt nicht mehr zu betreiben. Das, was wir haben, das ist mein, kann das so zuspitzen, die marktgetriebene Globalisierung wird repulsiv, das heißt, ihre Folgen schlagen zurück und erreichen die Länder, von denen sie ausgegangen ist, nämlich die kapitalistischen Zentren. Wie kann ich das begründen? Nächste Folie. Ich nehme einen Spiegelstrich vorweg, der da jetzt gar nicht auftaucht. Das, was wir gegenwärtig haben in den kapitalistischen Zentren, ist bereits der Übergang zu einem Postwachstumskapitalismus. Das heißt, die Zentrumskapitalismen wachsen langsam. Ich will es nur mal für die Bundesrepublik sagen. Zwischen 2000 und 2014 lagen die durchschnittlichen Wachstumsraten bei 1,6% des BIP, auf die Pro-Kopf-Person runtergerechnet bei 1,3% des BIP. Das ist noch relativ viel. Es ist aber bezogen auf die Weltwirtschaft schon leicht unterdurchschnittlich. Und wenn man das mal vergleicht, die Wachstumsraten zwischen 1951 und 1960 lagen bei 4,4% und zwischen 1961 und 1970 bei 2,9%. Das heißt, wir haben es mit einem langfristigen Trend, der Abnahme von Wachstumsraten zu tun. Jetzt kenne ich das Gegenargument. 2017 ist 1% Wachstum was anderes als 1950. Nicht? Das ist ja völlig klar, stofflich wie wertmäßig. Ne? Also das darf man nicht übersehen. Trotzdem kann man sagen, dass die Raten zur Steigerung des gesellschaftlichen Wohlstands, wenn man Wohlstand und Wachstum identifiziert, abflachen. Das bedeutet, dass alle entwickelten Kapitalismen damit konfrontiert sind, dass sie entweder neue Wachstumsprojekte generieren müssen mit den Problemen, die ich vorher beschrieben habe, oder aber, dass sie mit den Folgen langsameren Wachstums leben müssen. So, gegenwärtig ist es so, dass die Weichenstellungen, die vorgenommen worden sind und weiter vorgenommen werden, eher diesen Trend zu einer längerfristigen Stagnation verschärfen. Ich rufe einige auf. Erstens die dramatische Zunahme klassenspezifischer Ungleichheiten weltweit. Auch klassenspezifischer Ungleichheiten weltweit. Jetzt könnte ich wieder mit vielen Zahlen kommen. Nicht? Habt ihr schon heute viele gehört. Ich mache es einfach mal an einem Beispiel. Würde man das Durchschnittsvermögen eines und einer jeden Deutschen mit etwa 1,7 Zentimetern abbilden, dann wäre man mit 50.000 Euro bei einem Zentimeter. Wenn man jetzt mal das Vermögen des einstmals reichsten Deutschen nimmt, inzwischen verstorben, Herr Albrecht von den Aldi-Märkten, von einem Teil der Aldi-Märkte, wie hoch müsste die Säule sein, um sein Vermögen abzubilden? Also 50 Euro, ein Zentimeter. Ah, Mist! Dann ist der Gag vorweggenommen. Ja. Okay, ja, ich hätte euch jetzt getestet. Nicht normalerweise kommen da immer so, ja, 5 Meter oder manche, die es wissen, sagen dann 100 Meter oder sowas. Aber es sind 4,14 Kilometer. Das heißt, diese Differenz kann sich niemand vorstellen. Die ist sinnlich nicht erfahrbar. Und man muss sich jetzt nur mal vorstellen, selbst wenn von den 4,14 Kilometern 4,1 Kilometer weggesteuert wurden bei seinen Erben, dann bliebe da immer noch ein riesiges Vermögen. Nicht? Das muss man klar sehen. Ja. Das, was wir in Wirklichkeit, mir geht es jetzt gar nicht darum, zu argumentieren, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, dass Herr Albrecht und andere so viel besitzen. Also um noch meine Hausnummer zu sagen, wenn ich meine Zettel jetzt richtig identifiziere, also das, was sozusagen, wenn man genau hinschaut, etwas anders als im Bundesbericht, Armutsreichtumsbericht der Bundesregierung, dann ist es so, dass in Deutschland das oberste Tausendstel der Vermögensbesitzer über 17% des Gesamtvermögens verfügt. Die obersten 10% sind jetzt Zahlen vom DIW. Die obersten 10% besitzen 64%. Ja? Und das muss man ins Verhältnis setzen. Die Zahl steht im neuen Armutsreichtumsbericht, dass wir in unteren 4 Einkommensdezilen Reallohnverluste haben zwischen 1995 und 2014. Ja? Ich will aber gar nicht über die Ungerechtigkeit all dessen jammern, was mit Gerechtigkeitsmaßstäben nicht mehr abzubilden ist. Genauso wie die Durchschnittseinkommen der DAX-Vorstände. Nicht? Die liegen im Durchschnitt über ein Hundertfaches über einem Facharbeitergehalt. Wie ist das mit Leistung zu rechtfertigen? Überhaupt nicht. Ja, gar nicht. Das ist aber gar nicht mein Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass eine Kaste von Vermögensbesitzern, man kann sie gar nicht als Klasse bezeichnen, entstanden ist, die weltweit ihre Vermögen platziert in den Offshore-Märkten, in extra territorialen Bankzonen, wie es so schön heißt, die sich nicht mehr an Regeln gebunden fühlt. Und die gleichzeitig aber alles daran setzt, ihre Privilegien zu wahren und Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Diese Passage ist übrigens im Armutsreichtumsbericht der Bundesregierung gestrichen. Nicht? Es gibt aber gute empirische Hinweise, die sagen, dass der Einfluss auf politische Entscheidungen, die Möglichkeit, politische Entscheidungen zu beeinflussen, natürlich mit wachsendem Reichtum zunimmt, weil man nur so Lobbyarbeit bezahlen kann und so weiter. Und wer einmal erlebt hat, wie schwierig es ist, im Europäischen Parlament irgendwas zu beschließen in Richtung Reregulierung der Finanzmärkte und wie stark die Lobbys arbeiten, der bekommt eine Ahnung davon, was das bedeutet. Verrückt ist, dass diese Art von Ungleichheit offenbar zur Wachstumsbremse geworden ist. Also Fratscher, der neue Präsident des DIW, argumentiert, die Ungleichheit ist so ausgeprägt, dass sie zu einer richtigen Wachstumsbremse, also ökologische eigentlich, könnte man sagen, prima, ja, geworden ist. Er schätzt, bezogen auf die letzten 20 Jahre, die Einbußen um 6% des Wachstums, das ist eine Summe von 162 Milliarden Euro. Jetzt gehen wir weiter, nächste Folie. Zweite repulsive Wirkung, die weltweiten Fluchtbewegungen. Ich will das jetzt nur andeuten. 2015 waren 62 Millionen Menschen auf der Flucht. Das waren 20 Millionen mehr als 2011. Schaut man auf die Fluchtursachen, dann sind sie zu großen Teilen durch die reichen Länder mitgemacht. Angefangen von Kriegen bis hin zu den Folgen des Klimawandels, den Dürren und so weiter, die sich schon jetzt bemerkbar machen. Ja. Ich sage es nur mal sehr zugespitzt an einem Beispiel, Afghanistan. Der Kollege Frank Ettrich in Erfurt hat Enduring Freedom untersucht. Und kommt zu Enduring Freedom ist das Projekt nicht, an dem die Bundeswehr beteiligt war. Kommt zu dem Ergebnis, keines, aber auch keines der Ziele von Enduring Freedom wurde erreicht. Wir haben eine Fluchtbewegung, unter anderem von Menschen, die Angst vor den Taliban haben, die in vielen Provinzen zurückgekommen sind. Trotzdem erklären wir Afghanistan zu einem sicheren Herkunftsland und es werden Menschen abgestorben. Also meine Frau arbeitet unter anderem in der Flüchtlingshilfe. Das ist an Inhumanität nicht zu übertreffen. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Es kommt ja nur ein ganz kleiner Bruchteil der Flüchtlinge überhaupt in den kapitalistischen Zentren an. Ich muss sagen, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, als die Kanzlerin die Entscheidung getroffen hat, die, die sich da in Budapest am Bahnhof stauen, ins Land zu lassen, habe ich eine konservative Kanzlerin gegen ihre eigene Partei verteidigt, öffentlich. Würde ich auch weiter tun. Würde ich weiter tun. Weil sich Solidarität, die Humanität einer Gesellschaft an den Schwächsten bemisst. Das sind die, die Schwächsten und Verletzlichsten. Ja? Die riskieren ihr Leben auf dem Mittelmeer in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich will aber auch dazu sagen, das, was dann eingetreten ist, dafür würde ich die Kanzlerin nicht mehr verteidigen. Das, was jetzt passiert, ist die Flüchtlingsabwehr an den Außengrenzen der EU. Die Flüchtlingsströme versiegen nicht, aber das Management, wie es so unschön heißt, der Flüchtlinge obliegt den Staaten an den Außengrenzen der EU, Griechenland, Italien und was mit Griechenland ist, das wissen alle, das von der Austeritätspolitik der Krise am stärksten gebeutelte Land und das wird auch noch allein gelassen mit den Flüchtlingen. Das ist absolut skandalös, zeigt aber eine repulsive Wirkung der Globalisierung. Es kommen Folgen bei uns an, die wir mit erzeugt haben. Die dritte Sache dazu hat Michael Müller schon einiges gesagt. Die ökologischen Gefahren und das Überschreiten der planetarischen Belastungsgrenzen. Ich will dem nur einen Gedanken hinzufügen und will mal schauen, ob ich jetzt in meinen Aufzeichnungen auch noch die richtigen finde. Das, was wir gegenwärtig erleben, etwa beim Klimawandel, ist natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage. Ja? Warum ist das eine Gerechtigkeitsfrage? Jetzt gucke ich wirklich, ob ich die Zahlen finde, damit ich nichts Falsches sage. Und zitiere das mal. Die reichsten 10% der Bevölkerung, die überwiegend in den OECD-Staaten leben, verursachen etwa die Hälfte der CO2-Emissionen. Umgekehrt ist die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, das sind etwa 3,5 Millionen Menschen, die von den 3,5 Milliarden Menschen, bitte? Habe ich Millionen gesagt oder was? Sorry, also 3,5 Milliarden natürlich, ja. Ist es die Hälfte der Weltbevölkerung, etwa 3,5 Milliarden Menschen, die von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen ist und die es nur für ein Zehntel des weltweiten Ausstoßes klimaschädlicher Treibhausgase verantwortlich. Zwar produzieren China und die USA etwa 42% der weltweiten Emissionen, auf Europa fallen etwa 10%. Rechnet man aber den Konsum ein, ergibt sich ein anderes Bild. Die EU liegt dann mit 16% nur noch knapp hinter den USA und China mit je 21%. Entscheidend ist jedoch, das wohlhabendste 1% der Bevölkerung Amerikas, Luxemburgs, Singapurs und Saudi-Arabiens produziert jährlich 2 Tonnen CO2 pro Kopf und damit 2000 Mal mehr als die ärmsten Menschen in Honduras, Ruanda und Malawi. Insofern sind Klimawandel und soziale Ungleichheit untrennbar miteinander verknüpft. Für den Ressourcenverbrauch gilt Ähnliches. Der ökologische Fußabdruck eines Vermögenden aus dem obersten 1% der Weltbevölkerung übertrifft den eines Angehörigen der ärmsten 10% um durchschnittlich das 175-fache. Das heißt, auch Klimagerechtigkeit ist ohne Umverteilung nicht zu machen. Und zwar ohne Umverteilung zwischen Nord und Süd, aber auch von oben nach unten. Die Lebensstile, die auf Luxuskonsum beruhen, sind die ökologisch schädlichsten. Umgekehrt kann man sagen, je ungleicher Gesellschaften sind, desto eher tendieren auch diejenigen unten zu positionalem Konsum. Das heißt, sie konsumieren nicht nur, weil sie Bedürfnisse befriedigen wollen, sondern um das Bedürfnis nach Status zu konsumieren. Mir sagen im Interview Hartz IV Langzeitbezieherinnen, wie das so unschön heißt, bei uns hat niemand Mangel, Pommes und Pizza sind immer im Gefrierschrank. Damit wollen sie sagen, das geht bei uns. Wir haben Anschluss an die Gesellschaft der normalen Leute. Ja? Nichts gegen Pommes und Tiefkühlpizza. Ja? Also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Aber der Grundimpetus ist, je ungleicher Gesellschaften, desto eher muss ich strampeln, sozusagen auch etwas zu haben, das neueste Smartphone, das neueste dies, das neueste das, ob es nun irgendwas bringt oder nicht. Das führt mich zu einem dritten Punkt, zu einer vierten repulsiven Bewegung und damit lasse ich es auch gut sein, dann komme ich zur Zukunft. Auch diese konformistische Revolte des neuen völkischen Rechtspopulismus ist eine solche Gegenbewegung. Sie reagiert sehr zeitgemäß auf sinkende Wachstumsraten und beantwortet die Verteilungsfrage auf ihre Weise, nämlich wie. Es ist weniger zu verteilen. Deshalb schützen wir die Interessen, sagen wir mal, amerikanischer Arbeiter und ihrer Familien durch Politik mit den Grenzen. Wir machen Protektionismus, nehmen Schutzzölle und betreiben Flüchtlingsabwehr. Und das wird dazu führen, dass der Lebensstandard wieder steigt. Das ist ja das Versprechen, was da drin steckt. Nicht? Um eine Hausnummer zu sagen, also Stichwort polanische Gegenbewegung, nicht? Um eine Hausnummer zu sagen, rechtspopulistische Parteien sind durch die Bank Parteien, die aus allen Schichten, Klassen der Bevölkerung rekrutieren, ihre Wählerschaft. Aber was man sehen muss, ist, sie kriegen überdurchschnittliche Zustimmung aus Arbeiterfamilien, Arbeiterhaushalten, insbesondere weißen Arbeitern. Ich nenne nur mal die krassesten Zahlen. Österreich, der Kandidat der FPÖ bei den zurückliegenden Präsidentschaftswahlen, bekommt 86% der Arbeiterstimmen. 86%. 14% der Arbeiter für den Gegenkandidaten van der Bellen. Ja? So, und wenn man die AfD anguckt, die fügt sich in das gleiche Muster. Außer bei den Wahlen im Saarland. Da gibt es einen gewissen Trendbruch. Aber vorher, Sachsen-Anhalt, stärkste Partei bei den Arbeitern, 37%. Baden-Württemberg, um nicht nur den Osten zu nehmen, 30% bei den Arbeitern. 30% bei den Arbeitern, stärkste Arbeiterpartei. Und auch jeweils stärkste Partei bei den Arbeitslosen. Das ist sozusagen ein Effekt dessen, dass es den Rechten gelingt, die Verteilungsfrage von rechts zu besetzen. Ich spitze mal zu. Je aussichtsloser es Lohnabhängigen erscheint, insbesondere Arbeitern erscheint, Umverteilung von oben nach unten auf demokratischem Wege zu erreichen, desto eher tendieren sie dazu, den Verteilungskonflikt als einen zwischen innen und außen zu begreifen. Übrigens, das macht die AfD geschickt, die benutzt natürlich die Argumente, auch die kapitalismuskritischen Argumente der Linken. Das hat eine alte Tradition, kennen wir schon von den Nazis. Die benutzen auch den Begriff der Landnahme. Höcke in Thüringen macht das. Der spricht auch von einer neuen Landnahme. Dabei geht er auf eine Tradition zurück, die Carl Schmitt, ein nationalkonservativer Staatsrechtler, begründet hat. Der begreift Landnahme als einen ursprünglichen Rechtsakt, bei dem die höhere Zivilisationsstufe das Land der Niederen nimmt, und zwar zu Recht, weil das zivilisatorischen Fortschritt bedeutet. So, und die neuen Rechtspopulisten kehren das einfach um. Jetzt kommen die Repräsentanten der niederen islamischen, muslimischen Kulturstufe zu uns, beanspruchen ihren Anteil von unserem Volksvermögen, kriegen auch noch mehr Kinder als Deutsche und betreiben so die Umvölkerung. Ja, das konnte der Höcke in der Ostthüringer Zeitung in einem Interview sagen, ohne dass irgendwer laut widersprochen hätte vor der Dresdner Rede. Ja? So, es ist nichts anderes als ein ethnopluralistisches Deutungsmuster, was den Kulturbegriff synonym für Rasse benutzt und ihn naturalisiert, um einen Innen-Außen-Konflikt zu begründen, der sozusagen die Frage der Verteilungsgerechtigkeit in eine zwischen Innen und Außen definiert. Und der Einfluss dieser Art von Politik und Propaganda reicht inzwischen in Deutschland bis tief in das Herz der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft hinein. Ich komme gerade aus Dresden, deshalb bin ich sozusagen besonders enthusiasmiert, habe dort Interviews machen können mit Betriebsräten. Sehr schön, dass die Kollegen da den Bereich aufgemacht haben. Ja, ist nicht selbstverständlich, war sehr mutig. Das, was wir dort finden, sind Betriebsräte, die in ihrer Mehrheit auf dem einen Elbufer sind und in ihrer Minderheit auf dem anderen. Die Minderheit gegen Pegida und die Mehrheit für. Und das sind gestandene Gewerkschafter, aktive Leute. Es ist überhaupt kein Widerspruch, sich aktiv an Streiks zu beteiligen. Auf der einen Seite junge Leute und selbst organisiert den Bus zur Pegida-Demonstration zu beschaffen. Ja? Das heißt, wir haben es tatsächlich mit einer nationalsozialen Gefahr zu tun, der Gefahr, dass die Rechtspopulisten die soziale Frage besetzen. Das bringt mich zur Frage nach der Zukunft neuer Gesellschaften. Jetzt habe ich viele Folien vergessen. Wir kommen zu Weichenstellung. Ja, weg damit, habe ich alles gesagt. So, okay. Das war nicht geplant. Okay, jetzt aber. Was soll passieren? Da ich schon lange geredet habe, versuche ich jetzt mal dramatisch zuzuspitzen. Ich würde behaupten, das wahrscheinlichste Szenario gegenwärtig ist das eines autoritären Kapitalismus, der demokratische Grundrechte, überhaupt demokratische Formen einschränkt. Und man darf nicht übersehen, wir haben das in vielen Bereichen schon, auch innerhalb der EU. Nicht? Also ich erinnere an Griechenland, über 60% der Bevölkerung haben dort in einer Volksabstimmung gegen die Austeritätspolitik gestimmt. Und die Europäische Union unter Federführung der Bundesregierung hat die griechische Regierung, die was anderes wollte, gezwungen, diese Austeritätspolitik noch zu verschärfen und sie durchzusetzen. Mit dem paradoxen Effekt, dass man Syriza-Leute hat, die auf der einen Seite die austeritätspolitischen Maßnahmen beschließen und auf der anderen Seite auf den Demos mitlaufen, um dagegen zu protestieren. Das ist auch eine Form der Landnahme, dass die profitablen griechischen Regionalflughäfen zu Fraport gehen und so weiter. Ja? Ich will das jetzt nicht weiter ausbuchstabieren, aber das bedeutet faktisch, dass da Entscheidungen gefällt worden sind gegen ein Parlament in der EU, gegen Bevölkerungsmehrheiten. Leute wie Antje Vollmer haben diesen Schritt oder diese Art von Politik verglichen mit dem Einmarsch der Warschauer Vertragsstaaten in Prag. Das kann man über Vergleiche streiten. Ja? Aber dass es ein dramatischer Eingriff ist in demokratische Entscheidungsprozesse, das kann man überhaupt nicht leugnen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum wir diese zentrifugalen Kräfte innerhalb der EU haben. Also es besteht die Gefahr eines autoritären Kapitalismus und man soll nicht glauben, wenn die Rechtspopulisten an der Macht sind, dass sie schnell verschwinden werden. Obwohl man sieht, es gibt auch keinen Durchmarsch, nicht? Gerichte, die Trump Grenzen setzen und so weiter. Aber ich will nur auf eines hinweisen. Nehmen wir mal Polen. In Polen regiert die PiS, die rechtspopulistische Partei. Viel Widerstand. Aber was hat die gemacht? Die erste Maßnahme war die Einführung eines Stundenmindestlohns. Die zweite Kindergeld von 4.000 Zloty ab dem zweiten Kind. Mit diesen Maßnahmen, die Sie sozusagen bewusst formulieren gegen eine Politik, die von den polnischen Sozialdemokraten ja mitvertreten wurde über viele Jahre, die gesagt hat, wir können den Wohlfahrtsstaat nur zurückbauen, sagen Sie jetzt, das kümmert uns nicht, wir machen es anders. Und damit gelingt es Ihnen, mindestens ein Drittel der Bevölkerung hinter sich zu bringen und das reicht zunächst mal für die Stabilisierung der Macht. Und das, was Sie an sozusagen an Maßnahmen praktizieren, die die Demokratie einschränkt, Das verkaufen Sie als Durchsetzungsfähigkeit. Jahrelang habt ihr uns erzählt, es geht nichts, Checks and Balances, alles dauert unheimlich lange. Wir machen das einfach. Punkt. Das Gleiche probiert Trump auch. Und man darf sich keine Illusionen machen, das wird nicht einfach von selbst scheitern. Es wird langer, heftiger Auseinandersetzungen bedürfen, um tatsächlich Alternativen praktikabel zu machen. Jetzt machen wir zwei andere im Kurzdurchlauf, die hätten eigentlich eigene Referate verdient. Viele Hoffnungen konzentrieren sich gegenwärtig auf Wachstumsgenerierung durch den digitalen Kapitalismus. Also über die Digitalisierung Industrie 4.0 muss ich jetzt mal in Richtung meiner Zunft sagen, ich schließe mich ein. Scheint schon fast alles gesagt, bevor in den Betrieben überhaupt sehr viel passiert ist. Ja. Immer wenn ich Betriebsräte treffe, dann muss ich ja immer suchen, ja, was so alles passiert ist. Ich will das jetzt nicht runterreden. Ja. Man kann auch alle möglichen Prognosen finden. Nicht? Von 80% der Arbeitsplätze fallen weg, bis so viel wird gar nicht passieren. Ne? Aber egal, wie man sich jetzt positioniert, eines ist klar. Mir hat gegenwärtig noch niemand erzählen können, wie durch diese neuen Technologien die Märkte geschaffen werden können und vor allen Dingen die zahlungsfähige Nachfrage, die dann zu einem lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung führt. Es spricht doch einiges dafür, dass wir eine dramatische Polarisierung erleben werden. Von Qualifikationen, von Einkommen und so weiter. Und wie das in eine Prosperitätsentwicklung münden soll, das ist mir zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt schleierhaft, zumindest dann, wenn nicht entsprechende korrigierende Maßnahmen und stützende Maßnahmen passieren. Grüner Kapitalismus, das wäre ein weiteres Szenario, wäre mir noch mit das Sympathischste. Das würde einfach bedeuten, jetzt sehr salopp formuliert, dass der Kapitalismus sich am eigenen Problem, an der eigenen Krise, also dem Krisensumpf, am eigenen Zopf aus dem Krisensumpf zieht. Das heißt, indem die ökologische Krise zum bevorzugten Anlagefeld gemacht wird. Schön wäre, wenn es in diese Richtung ginge, muss man ganz klar sagen. Guckt man sich die realen Investitionsströme an, ist es nicht so. Und was Trump und andere machen, habe ich schon gesagt. Der entscheidende Punkt ist aber aus meiner Sicht, dass diese Art der Reformation des Kapitalismus auch nicht eintreten wird, wenn es nicht eine Herausforderung durch Gegenkräfte gibt, die wirklich in der Lage sind, die Entscheider und Eliten herauszufordern. Das ist der springende Punkt. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Ich würde meinen, bezogen auf die Alternative, sozusagen die bestehenden Gesellschaften, das Wachstum nachhaltig zu machen oder aber sozusagen gesellschaftliche Mechanismen zu finden, die nicht per se mit Wachstum brechen, die aber doch bedeuten, dass sich Gesellschaften von Wachstumszwängen lösen und trotzdem stabil und demokratisch gestaltungsfähig bleiben, dass Weichenstellungen in diese Richtung eigentlich zu diskutieren sind. Solche Gesellschaften gibt es gegenwärtig nicht. Es gibt auch keine Blaupausen. Ich will aber nur andeuten, was die 5 Kernprojekte einer solchen Weichenstellung sein könnten. Bin da wieder ganz nah an Michael Müller und sage dann noch etwas, einen kleinen Epilog zum Schluss. Der erste Punkt ist das stoffliche Umsteuern von Produktion und Reproduktion. Weniger kryptisch gesprochen, wir brauchen langlebige Produkte, die Ressourcen sparen, mit geringerem Energieaufkommen und vor allen Dingen mit erneuerbaren Energien in nahezu geschlossenen Kreisläufen produziert werden. Ein erster Schritt in diese Richtung wären Regulationssysteme, die die ökologische Destruktionskraft von Wirtschaftswachstum tatsächlich abbilden. Nicht? Dafür gibt es viele Vorschläge von Ökonomen wie Fitoussi, Stiglitz und so weiter gemacht. Es käme nur darauf an, sie umzusetzen. Würden wir sehen, was die ökologische Destruktionskraft von Wirtschaftswachstum schon jetzt bedeutet? Mitglieder der Chinesischen Akademie der Wissenschaft haben das für 2005 für China mal ausgerechnet. Da hält sich das schon die Waage, Wirtschaftswachstum und Destruktion. Ja? So, das müsste man genauer sehen. Man müsste andererseits aber auch sehen, die Leistungen, die durch Arbeitstätigkeiten erbracht werden, die nicht bezahlt werden. Der ganze Bereich der Care-Arbeit, der Pflege, Sorgetätigkeiten und so weiter. Dieses durchzusetzen, solche Regulationssysteme, wäre der erste Schritt zur Veränderung. Er würde nämlich bedeuten, dass wir anders arbeiten, wirtschaften und konsumieren müssen. Zweites Kernprojekt, demokratisches Umverteilen. Das ist ein weites Feld und ich sehe schon, alle runzeln mit der Stirn. Kriegen wir das hin? Ja, wir schaffen das, nicht? Okay, ja. Na, das wäre ja mal was, nicht? Also das, ich könnte mir auch mal sagen, wir schaffen das. Ja, ich glaube das übrigens, dass das zu schaffen ist. Also Piketty, dem diese Frage immer gestellt wird, geht, der zählt dann auf. CO2-Steuer, Reichensteuer, Erbschaftssteuer, nicht? Also Erbschaftssteuer, um nur mal das zu nehmen, würde das Vermögen, das Eigentum in ein Eigentum auf Zeit verwandeln. Und da wir es im Wesentlichen zu tun haben mit leistungslos verdienten Vermögen der Erben- und Erbenerben-Generation, könnte man, hat der alte Keynes schon gesagt, darüber ja mal nachdenken, da härter zuzuschlagen. Ja? So, es kommt auf den politischen Willen an und auf die Mobilisierung von Mehrheiten. Ja? Nur mal nebenbei gesprochen, wenn man auf die AfD schaut, nicht, die sich als Beschützer der Arbeiter und der kleinen Leute aufspielt, die sind gegen Vermögenssteuer, die sind gegen Erbschaftssteuer und da kann man sie packen. Die sind ja Meister der Ambivalenz, nämlich Widersprüchliches zu vereinen. Ja? Aber dann sollen sie doch mal erklären, wenn nicht umverteilt wird, wie man mehr Gerechtigkeit schaffen soll. Und das meinen sie, diese Debatte meinen sie mit, wie die Teufel das, der Teufel das Weihwasser. Da kann man sie aber packen. Ich denke, dass dass Projekte demokratischen Umverteilens tatsächlich nötig sind, nicht nur zwischen oben und unten, sondern auch von der hochproduktiven, exportorientierten Wirtschaft in die unterfinanzierten Care-Bereiche, sorgende, bildende, erziehende Bereiche, auch zwischen Nord und Süd und umverteilt werden muss, auch innerhalb der Europäischen Union. Um das klar zu sagen, ohne Umverteilung ist Europa nicht zu machen, ist Europa nicht zu halten. Ja? Und wer das nicht ausspricht, der verschweigt die Wahrheit. Und dann muss man sich entscheiden, will man Europa oder will man es nicht. Drittes Kernprojekt nenne ich mehr Wirtschaftsdemokratie wagen. Auch das wäre ein Referat für sich. Im Wesentlichen würde es aber um die Umverteilung von Entscheidungsmacht gehen. Wenn man sich vor Augen führt, dass die großen Konzerne, es sind insgesamt 1570 Konzerne, die etwa 40% der weltweiten Transaktionen beherrschen, das ist eine kleine Zahl von Unternehmen, dass die wirken wie öffentliche Institutionen, deren Investitions- oder Nicht-Investitionsentscheidungen beeinflussen unser aller Leben. Es gibt aber nur relativ kleine Gruppen von Menschen, die auf die Frage, was, wie, wozu produziert wird, wirklich Einfluss nehmen können. Das kann nicht so bleiben, weil es in der Tat, wenn es so bleibt, gesellschaftszerstörend ist. So, und diese Frage aufzuwerfen, mehr Wirtschaftsdemokratie zu wagen, führt ins Machtzentrum des gegenwärtigen Kapitalismus, muss man klar sagen. Kann man sich sowas vornehmen in einer Zeit, wo die Organisationen, ja nicht nur die Naturfreunde, Gewerkschaften, linke Parteien so schwach sind in Europa wie nie zuvor, seit 1945? Ich habe keine Ahnung. Ich sage nur, wie Piketty, die Alternative dazu ist das Desaster. Und lasst uns doch mal mit der Debatte darüber anfangen. Das berührt auch das vierte Kernprojekt. Eigentumsfrage neu stellen. Das Eigentum, das Kollektiveigentum, das Staatseigentum des staatsbürokratischen Sozialismus hat versagt. Das Privateigentum der Vermögenden versagt aber auch und erzeugt Krisen in globalem Ausmaß. Das bedeutet, wir müssen nach neuen Eigentumsformen suchen und auch die gibt es schon. Wenn man sich den Anteil anschaut, wir haben ja nur gemischte Wirtschaften, an wirtschaftlichen Leistungen, die in genossenschaftlichen Sektoren, in Non-Profit-Bereich und so weiter jetzt schon produziert werden, kommt man auf ein, je nach Schätzung auf ein Viertel bis ein Drittel des weltweiten Outputs. Solche Ansätze müssen gestärkt werden und es braucht insgesamt tatsächlich den Mut, wie das ein bekannter Trierer Philosoph, der, glaube ich, im nächsten Jahr 200 Jahre würde, gesagt hat, diese Eigentumsfrage tatsächlich wieder zu stellen, und zwar in demokratischer Weise. Und das bringt mich zum letzten Punkt, also zum letzten Kernprojekt. Eigentlich müsste ein sechstes dazu, Arbeit neu denken, das lasse ich jetzt mal weg, ist aber auch ganz wichtig. Ja, Michael Müller hat das schon angesprochen. Es braucht neue außenpolitische Konzeptionen. Also ein Äquivalent zu dem, was in der ersten Phase Willy Brandt als Entspannungspolitik bezeichnet hat. Ich gehöre jetzt nicht zu den Putin-Verstehern, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich halte überhaupt nichts von einem Herrscher, der sich mit der europäischen extremen Rechten verbündet, sie finanziell unterstützt, Marine Le Pen einlädt, und sie demonstrativ hochhebt vor den französischen Präsidentschaftswahlen. Das ist eine reaktionäre Politik, mit der ich überhaupt nichts zu tun haben will, die bekämpft gehört. Das ist ganz klar. Man muss aber Folgendes sehen. Der Grundgedanke von Entspannungspolitik ist natürlich, Konflikte zu minimieren und Krieg zunächst mal zu vermeiden als Mittel der Politik. Darüber muss neu nachgedacht werden. Wie ist das hinzubringen? Man muss sich nur mal vor Augen führen, Willy Brandt hatte sowas noch in der Hinterhand wie die blockfreien Bewegung. Ja? Also Länder, insbesondere aus der Dritten Welt, die sich zusammengeschlossen haben und nicht in die eine und die andere Richtung kippen wollten. Ich glaube, dass, ich bin kein Außenpolitiker, ja, dass da wirklich noch Gehirnschmalz drauf verwendet werden muss, Konzepte zu entwickeln, die als oberstes Kriterium haben, erstens die Vermeidung von Krieg. Das haben wir ja erlebt. Die Waffeneinsätze außerhalb bringen nichts, erzeugen neue Krisen. Und zweitens das Durchsetzen von sozialer, ökologischer Nachhaltigkeit auf dem Wege von internationalen Verhandlungen. Das wären die 5 Kernprojekte. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Bemerkung. Das eine ist die großen Kernprojekte, und da reden wir von Veränderungen, die sich über Jahrzehnte hinweg bestenfalls vollziehen werden. Das andere ist, die Veränderungen müssen jetzt beginnen. So, und dazu 2 Bemerkungen. Für die längerfristigen Veränderungen braucht es, ja, mein alter Lehrer Michael Schumann aus Göttingen sagt, eine neue Erzählung. Ich würde es klarer sagen, ein Grundproblem der Linken ist gegenwärtig, dass sie nicht über einen vertrauenswürdigen Entwurf einer zukünftigen Gesellschaft verfügt. Das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Und Michael Müller, ich komme wieder zu Michael Müller, ja, wir schöpfen offenbar aus den gleichen Quellen. Michael Müller hat auf das Wirtschaftsdemokratie der Schweizer Sozialdemokratischen Partei verwiesen. Ich habe jetzt dummerweise kein Zitat mehr dabei, nicht? Aber da steht sinngemäß drin, also das Schreiben des Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, was diesem Programm beilag, was im Dezember beschlossen wurde und womit er für dieses Programm geworben hat, hieß, wir brauchen eine Alternative zum Kapitalismus, erstens, weil wir es wollen, zweitens, weil wir es können und drittens, weil die Transformation schon im Gange ist. Ich habe einige Zitate aus diesem Papier in Hamburg bei der Öffnung des Bebelsaals vorgelesen. Ich habe sie jetzt dummerweise nicht dabei, ja, und habe dann in den Saal gefragt, was glaubt er, wann das geschrieben worden ist? Und dann kamen so Meldungen 1920, Naftali und so weiter. Ja. Nein, das Papier ist geschrieben worden von ganz jungen Leuten, Pascal Zwicky und Cedric Wermuth. Wermuth, Abgeordneter der Nationalratsfraktion, beide Anfang 30. Ja. Es steckt ein Denknetzwerk von jungen Leuten dahinter, was richtige Konzeptarbeit macht. Ja? Und die trauen sich, diese großen Fragen zu stellen. Deshalb traue ich mich auch, sozusagen in Richtung der großen Gewerkschaftsorganisation, der großen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und der großen Naturfreunde, weil 70.000 Leute sind nicht wenig. Ja? Das muss man auch mal klar sagen, gegenwärtig. Ja? Die Frage zu stellen, ob nicht das, was die kleine Sozialdemokratische Partei der Schweiz kann, nämlich solche programmatischen Weichenstellungen vorzunehmen, ob das nicht auch hier möglich ist. Und das ist deshalb möglich oder nötig, weil wir gegenwärtig die Chance haben, wahlpolitisch tatsächlich etwas zu verändern. Im September haben wir Bundestagswahlen. Große Schritte brauchen kleine. Politische Kräfteverhältnisse müssen verändert werden. Es gibt die reale Chance für neue Mehrheiten in diesem Land, um das mal klar zu sagen. Ja? Aber, nee, wartet erst mal. Ich sage einen Satz dazu noch und dann bin ich auch fertig. Aber es reicht nicht aus, auf den Effekt um eine Person zu setzen. Zumal der Satz, Politik für die hart arbeitenden Menschen zu machen, die sich an die Regeln halten, Vorläufer hatte. Der kam nämlich von Bill Clinton. Und hat die Politik des dritten Weges eröffnet. Also der ist in diese und diese Richtung zu interpretieren. Und es gibt ja auch Leute, die sich nicht an Regeln halten und so weiter. Also da ist was Ambivalentes drin. Deshalb glaube ich, alles dafür tun, neue Mehrheiten zu schaffen. Kernprojekte formulieren, auch kurzfristig. Aber auch an den großen Fragen zu arbeiten, weil das für diejenigen wichtig ist, die aktiv sind. Die müssen die Gewissheit haben, über die Tageskonflikte und Kämpfe hinaus, dass es sich lohnt, dicke Bretter zu bohren. Und daran muss gearbeitet werden. In diesem Sinne vielen Dank und bergfrei.